Sie hören den Kurier.
Zu diesen Klängen von Snoop Dogg will Kamala Harris gekifft haben. Damals am College. Zumindest hat sie das einmal in einer Radiosendung behauptet. Dumm nur, 1989 schloss sie ihr Jus-Studium ab und Snoop Dogg veröffentlichte sein erstes Album erst 1993, also 4 Jahre, nachdem Harris am College Substanzen konsumiert hatte. Der Einschleimversuch bei der Legalized Community ging nach hinten los. Die Pot-Affäre ist aber auch schon 1,5 Jahre her und davon abgesehen dürfte Harris dieser Tage auch ohne Marihuana auf Wolke 7 schweben. Von der Generalstaatsanwältin zur Senatorin von Kalifornien und bald schon Vizepräsidentin. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr das gelingen wird. Der Spitzenkandidat der Demokraten, Joe Biden, führt nämlich in sämtlichen Umfragen und hat Kamala Harris zu seiner Running Mate auserkoren. Sie ist also Kandidatin für die Vizepräsidentschaft bei den US-Wahlen. Ob sie das Ass im Ärmel gegen Trump ist oder ob sich Bidens Wahl als Bumerang erweisen könnte, klären wir nachher mit unserem US-Korrespondenten Dirk Hautkamp. Mein Name ist Michael Hammerl. Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen zugedröhnt, aber wegen der Hitze in Wien. Fest steht, das hier ist der Daily Podcast des Kurier. Die USA sind ja bekanntlich bei Corona traurige Weltspitze, auch wenn Trump das anders sieht. Aber auch hierzulande müssen wir uns langsam wieder Sorgen machen. Denn von Dienstag auf Mittwoch gab es in Österreich 194 Neuinfektionen. Das ist der höchste Wert seit mehreren Wochen. Außerdem setzt sich damit der wöchentliche Trend von mehr als 100 Neuinfektionen weiterhin fort. Einen Teil davon machen auch Urlaubsheimkehrer aus. So sind seit Montag mehrere oberösterreichische Urlaubsrückkehrer aus dem kroatischen Küstenort Makarska positiv auf Covid-19 getestet worden. Die stärkste Steigerung gibt es aber erneut in Wien mit 82 Neuinfektionen, gefolgt von Oberösterreich mit 29 sowie Tirol und Niederösterreich mit je 21 neuen Fällen. Das hätten wir beinahe vergessen. Kamala Harris hat am College ja auch Tupac gehört, also vermeintlich. Und natürlich bevor er Karriere machte und erschossen wurde. Aber genug der Fun Facts, wer ist diese Frau? Sie ist Tochter eines Jamaikaners und einer Inderin, 55 Jahre alt und bezeichnet sich selbst als schwarz. Studiert hat sie Rechtswissenschaften und 2011 wurde sie als erste schwarze Frau US-Generalstaatsanwältin. 2016 die zweite schwarze Senatorin im Kongress. Harris wäre auch gerne als demokratische Spitzenkandidatin bei den Wahlen angetreten, aber ihre Kampagne war ein absoluter Flop. Ihre Stärken? Sie ist fachlich versiert, politisch erfahren, hochintelligent und könnte Biden helfen, in der afroamerikanischen Community und in der Black Lives Matter Bewegung zusätzlich Wähler zu akquirieren. Das sind einige der Stärken, die Harris mitbringen könnte. Und ihre Schwächen? US-Präsident Donald Trump hat in einer ersten Reaktion versucht, einige aufzuzählen. Da wir neuerdings wissen, dass Mr. President außergewöhnlich gut darin ist, Dinge zu wiederholen, Person, Woman, Man, Camera, TV, nun ja, folgende Punkte werden wir noch öfter hören.
She is a person that's told many, many stories that weren't true. She's very big into raising taxes. She wants to slash funds for our military at a level that nobody can even believe. She is against fracking. She's against petroleum products. I mean, how do you do that and go into Pennsylvania or Ohio or Oklahoma or the great state of Texas? She's against fracking. Fracking's a big deal.
Trump setzt die Attacken, die für seine Verhältnisse eine überraschend inhaltliche Natur haben. Harris lügt, will Steuern erhöhen, das Militär schröpfen und ist, das macht er recht deutlich, gegen Fracking. Zusammengefasst, Trump hätte sich keine bessere weil aus seiner Sicht natürlich schlechtere Unterstützung für Biden vorstellen können.
So she was my number one pick. I mean, she was, as they would say, because hopefully you'll start college football, she was my number one draft pick. And we'll see how she works out. She did very, very poorly in the primaries, as you know. She was expected to do well. And she ended up at right around 2% and spent a lot of money. She had a lot of things happening. And so I was a little surprised that he picked her.
Bei den Vorwahlen der Demokraten hat es übrigens Meinungsverschiedenheiten zwischen Biden und Harris gegeben. Das liegt in der Natur der Sache. Ein besonderer Streitpunkt war, unter Barack Obama sind 3 Millionen Immigranten abgeschoben worden. Vor allem Einwanderer ohne Dokumente hat es da getroffen. Biden hatte diesem Umstand als damaliger Vizepräsident zugestimmt. Harris machte ihm das dann im Wahlkampf zum Vorwurf. Aus einer Aussage, die eher wie ein entschuldigendes Wehklagen klingt, konstruierte Trumps Wahlkampfteam jedenfalls sofort einen Wahlkampfspot. Grundtenor: Harris habe behauptet, Biden sei ein Rassist.
To hear you talk about the reputation of 2 United States senators who built their reputation and career on the segregation of race in this country.
Are you going to apologize?
For what?
Bleiben wir deutlich, Harris hat niemals direkt behauptet, dass Biden ein Rassist ist. Und wir wollen jetzt Fakten schaffen. Dafür begrüße ich Dirk Hautkap, unseren Mann in Washington, am Telefon. Also, hallo Dirk.
Hallo, nach Wien.
Beginnen wir vielleicht mit der naheliegendsten Frage im Moment. Warum hat sich Joe Biden für Kamala Harris als Running Mate entschieden?
Ich denke, er hat sich entschieden nach langer, sorgfältiger Prüfung, weil in einem hochkarätigen Bewerberinnenfeld, er hatte sich ja früh festgelegt auf eine Frau, Kamala Harris das kompakteste Angebot bietet aus Charisma, politische Erfahrung, Vermittelbarkeit in breite Wählerschichten und perspektivisch die Gretchenfrage beantworten kann, kriegt Amerika in naher Zukunft eine erste Präsidentin?
Biden, sagt man ihm zumindest nach, hat gewisse Probleme, Wähler in der afroamerikanischen Community zu aktivieren. Zumindest wird ihm das nachgesagt und auch im Hinblick jetzt auf die Black Lives Matter Bewegung. Wie wichtig war bei der Auswahl denn die Herkunft und die Hautfarbe von Harris?
Ja, fangen wir mit Letzterem an. Die gesellschaftlichen Entwicklungen hier, ausgelöst durch den Polizeimord an George Floyd, spielen sicherlich hier eine wichtige Rolle. Dazu kommt, dass Biden ohne die Unterstützung schwarzer Wähler in South Carolina bei den Vorwahlen politisch heute nicht mehr existieren würde. Die haben ihm damals quasi das politische Überleben gerettet. Insofern gibt es da sicherlich so etwas wie Dankbarkeit. Aber es ist auch eine Konzession an weitergehende gesellschaftliche Entwicklung in diesem Land. Die homogene weiße Bevölkerungsmehrheit wird es bald nicht mehr geben. Amerika wird bunter und ethnisch breiter. Ob es Latinos sind, Schwarze sind, Asian Americans sind. Und mit der Entscheidung für Harris, die ja sich der afroamerikanischen Identität verpflichtet fühlt, aber indische, jamaikanische Wurzeln hat und insofern breit ausstrahlt in den Schmelztiegel Amerika, setzt Biden damit auch hier ein Zeichen.
Der Guardian hat jetzt geschrieben, Biden wählte keinen anderen Biden, sondern einen anderen Obama. Also eine Person, die die Zukunft eines Landes von Einwanderern repräsentiert, wie auch du es gerade dargestellt hast, und die verwurzelt ist in der harten Arbeit, das Unrecht in Amerika zu beheben. Obama und Harris, ist das aus deiner Sicht ein Vergleich, der stimmig ist?
Da würde ich erstmal mit Frau Harris selber antworten, die mit diesem Stichwort die weiße Obama zu sein, die weibliche Obama zu sein, schon mehrfach konfrontiert wurde und dies immer ja gespielt, schroff abgebürstet hat und gesagt hat, ich habe meine eigene Legacy, also meine eigene Geschichte, meine eigene Biografie. Dennoch sind natürlich Parallelen nicht zu verkennen. Kamala Harris ist in jungen Jahren nach der Trennung der Eltern von ihrer alleinerziehenden Mutter großgezogen worden. Da war sie 7. Das war eine multiethnische Ehe. Der Mann, wie gesagt, aus der Karibik, die Mutter aus Indien. Nach Amerika, in Amerika sich damit zu etablieren, war nicht einfach. Da gibt es eine Parallele zu Obama mit den kenianisch weißen und weißen Vorfahren aus und Wurzeln in Kansas. Die Anliegen haben gewisse Parallelen. Und sicherlich ist der politische Werdegang, eine zielstrebige Karriere, schnell in den Senat gekommen, 2016, dort Karriere gemacht und jetzt auf dem Ticket für die Vizepräsidentschaft auch mit Obama zu vergleichen. Zudem darf man nicht vergessen, Harris war die erste prominente Politikerin der Demokraten, insbesondere in Kalifornien, die sich 2008 für Obamas Präsidentschaftskandidatur ausgesprochen hat. Also da gibt es so etwas wie eine Wesensverwandtschaft und man kann das, glaube ich, legitimerweise sagen, dass Biden dadurch auch das Erbe Obamas, wenn alles so läuft, wie sich die Demokraten das vorstellen, das Erbe Obamas damit sichert mittelfristig als tragende Säule der Demokratischen Partei.
Kamala Harris ist jetzt 55 Jahre alt, also im Vergleich zum 78-jährigen Biden fast noch ein Kind. Könnte das Ziel der Demokraten sein, dass Harris die erste weibliche Präsidentin der Vereinigten Staaten wird und dass man sie auch in diese Richtung jetzt aufbaut? Hat sie das Potenzial?
Ich denke schon, sie hat das Potenzial. Und das spielt sicherlich hier eine entscheidende Rolle. Normalerweise, muss man ja der Fairness halber sagen, ist der Posten des Vizepräsidenten laut Verfassung ein Medioker. Da gibt es nicht viele Funktionen. Es ist eine weitgehend repräsentative Tätigkeit, bis auf das politische Amt im Senat, wo der Vizepräsident das Zünglein an der Waage ist bei Pattsituationen. Hier ist erkennbar, auch durch das Alter von beiden, dass von Anfang an eine Person gesucht wird, die Burden-Sharing betreiben kann, also auf die man einen Großteil der Last der Arbeit, die hier ansteht, mit ruhigem Gewissen abladen kann, weil dort genug Erfahrung da ist, um sie zu erledigen. Biden ist 77, wird bei, falls er gewinnt, 78 bei Amtseinführung, wäre also rechnerisch nach Ablauf der ersten Amtszeit 82. Da kann viel passieren, gesundheitlich ein Schicksalsschlag. Er hat mit der Entscheidung auch bewusst gemacht, dass er jemanden gewählt hat, die im Fall eines Falles von Tag 1 an in der Lage ist, die Geschäfte zu übernehmen. Sollte es so kommen, bei einer normalen Amtsperiode im Falle eines Sieges, wäre es wahrscheinlich, dass Biden keine zweite Amtszeit anstrebt, mit 82, aus jetziger Sicht kaum denkbar. Und dann wäre Kamala Harris die geborene Nachfolgerin für die Kandidatur. Auf jeden Fall eine zentrale Figur in der Demokratischen Partei und perspektivisch bei den politischen Kalkulationen dann auch mit der großen Chance ausgestattet, die erste schwarze Präsidentin Amerikas zu werden. Ich denke, das ist, man kann das vielleicht so beschreiben, Biden hat mit dieser Personalauswahl einen enorm wichtigen Vorratsbeschluss für die amerikanische Demokratie und für die Demokratische Partei getroffen.
Alles klar. Also eine Sache nehme ich zurück. Ich habe Biden in der vorherigen Frage schon ein Jahr älter gemacht, als er ist. Also er ist 77. Der letzte US-Wahlkampf hat ja besonders deutlich gezeigt, wie grausam effizient Negative Campaigning sein kann. Meine Frage jetzt, was sind denn die größten Schwächen von Harris und wo könnte sie Trump am ehesten angreifen?
Jede Kandidatin auf dem Parkett hat Angriffsflächen. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Was mir aufgefallen ist, gestern in den ersten Reaktionen von Trump persönlich und des Trump-Lagers, dass die ersten Attacken hilflos bis einfältig klingen. Zitat, sie sei verlogen. Zitat, sie sei gemein oder bösartig. Damit rekurriert Trump auf ein Markenzeichen von Harris, nämlich ihr Verhörstil bei Anhörungen im Kongress, wo sie als ehemalige Generalstaatsanwältin, erfahrene Juristin, mehrfach hochkarätige Männer an den Rand der Verzweiflung gebracht hat. Man denke da an ein Verhör mit dem damaligen Justizminister Jeff Sessions, der im Prinzip mitten im Verhör die Segel gestrichen hat nach dem Motto, sie machen mich nervös. Man denke an ihre Verhöre, in Anführungsstrichen Verhöre, im Fall Brett Kavanaugh, das war der umstrittene Kandidat fürs oberste Gericht, der jetzt inzwischen oberster Richter ist, mit einer fragwürdig beleumundeten Privatsphäre, der auch am Rand der Verzweiflung war. Und man denke an ein Interview, ein Gespräch, das sie geführt hat mit Bill Barr, dem Justizminister, und sehr systematisch Schwächen offengelegt hat. Das behagt Trump nicht. Meine Einschätzung ist die, dass hinter diesen Attacken, die ja jetzt laufen, sowas wie Angst steckt, weil Kamala Harris für die republikanische Seite die am schwierigsten einzusortierende Kandidatin ist. Man kann aus ihr keine Linksradikale machen, weil da gehört sie nicht hin. Sie war ideologisch immer flexibel und in der Mitte verortet. Sie ist Vertreterin einer in Kalifornien, dem liberalen Westküstenstaat, umstrittenen Law-and-Order-Politik gewesen, in puncto Todesstrafe, in puncto Kriminalitätsbekämpfung. Da spricht ein bisschen Hilflosigkeit daraus, deshalb muss man mal abwarten, wie sich die Republikaner da nun wirklich gerieren. Sie werden sicherlich alles, was aus der Privatsphäre zu ziehen ist, nach vorne schieben und versuchen, diese Frau zu diskreditieren. Das gab es immer in amerikanischen Wahlkämpfen. In diesem Jahr wird es bedingt durch Trump, der da keine Verwandten kennt, wahrscheinlich noch schmutziger. Unterm Strich steht, dass wenn jemand die Statur hat, das Nervenkostüm hat und die rhetorischen Fähigkeiten hat, dem zu begegnen und dabei cool zu bleiben und trotzdem zu lächeln, dann ist es Kamala Harris.
Alles klar. Also Trump wird vielleicht auch sinnvollerweise dann seine Attacken eher in Richtung Biden richten.
Na, ich denke, er wird beides tun. Er wird versuchen, sie in einen Sack zu stecken. Wenn die beiden beieinander bleiben, wenn es kein Szenario gibt, in dem da ein Keil da reingetrieben wird, dann denke ich, wird das eine schwierige Aufgabe. Man erinnert sich an das letzte Beispiel in diesem Feld. Älterer weißer Mann, jüngere Frau, das war John McCain und Sarah Palin bei den Republikanern 2008. Das kann man nun gar nicht vergleichen, was die Personen angeht, aber es ging kolossal schief. Auch weil schnell spürbar war, dass der erste Kandidat John McCain irgendwann die Nerven verlor über Frau Palin, die er damals als Tea-Party-Kandidatin der Krawall gemacht hat als Politik. Das wird hier nicht passieren. Kamala Harris ist eine in dem Teilnehmerfeld, Bewerberinfeld, eine der erfahrensten Politikerinnen mit breiter nationaler Ausstrahlung, viel Erfahrung. Insofern glaube ich, besser gewappnet als manche andere, die favorisiert wurden, wie Elizabeth Warren zum Beispiel, die Senatorin aus Massachusetts, um diesen Attacken standzuhalten.
Gut, dir ganz lieben Dank für deine Einschätzungen und schönen Gruß nach Washington.
Vielen Dank, viele Grüße nach Wien. Tschüss.
Vielleicht haben ja auch Sie einen Wunsch, wer der nächste US-Präsident werden soll. Wer abergläubisch ist, kann auf jeden Fall heute Nacht den Himmel beobachten und sich was wünschen. Die Perseiden sind nämlich wieder unterwegs. Ein alljährlicher Sternschnuppenstrom. Dazu unser Tweet des Tages vom User Monordot. Bevor ich mir diese Nacht umsonst um die Ohren schlage, wie lief das bislang so mit den Perseiden-Wünschen? Gibt es da bereits Erfahrungswerte? Ich kann nur mit einem faden Kalenderspruch antworten, pass auf, was du dir wünschst, es könnte in Erfüllung gehen. Und andere Sache, wissen Sie eigentlich, wie wunschloses Unglück klingt? Wie ein Biber. In Kanada präsentieren sich die klugen Naga mittlerweile als Hochkultur. Immer öfter wachsen Satellitenschüsseln aus Biberburgen. Angst geht um. Steht die Machtübernahme bevor? Entwarnung. Es handelt sich natürlich um einen Scherz. Zuerst platzierte ein Kajakfahrer einen Satelliten auf einem Biberbau, dann fanden sich zahlreiche Nachahmer. Der größte kanadische Telekom-Anbieter Bell Canada hat bestätigt, dass sich noch keine Biberburgen in seiner Kundendatenbank befinden. Ja, das war's für heute mit dem Daily Podcast des Kurier. Für den Ton zuständig war Aaron Ohlsacher. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, abonniert uns doch auf Apple Podcasts oder Spotify und erzählt euren Freunden von uns. Wir freuen uns, wenn ihr auch morgen wieder reinhört.